Aber das Generationenkapital ist ja der Tropfen auf den heißen Stein. Gut gemeint, wird uns aber als isolierte Maßnahme nicht helfen. Das ist alles Pillepalle, das ist wirklich Kleckern. Politiker, die sich über sowas nicht Gedanken machen, die sollten sofort abgewählt werden. Mindestens die Hälfte der im Bundestag vertretenen 6 Parteien, ich würde jetzt mal sagen, eine tiefe genetisch bedingte Aversion gegen jede Art von marktwirtschaftlicher Lösung haben. Also diese gefräßige Raupenmentalität, die der deutsche Staat hat, die gibt's halt kaum irgendwo sonst.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Eigentlich muss ich ihn schon gar nicht mehr vorstellen unter der finanzaffinen Zuschauergruppe hier. Er gilt als deutscher ETF-Papst, er ist Vermögensverwalter. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer.
Freut mich, Mario.
Gerd, sehr schön, dass du da bist und heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema, Leute. Ich empfehle euch schon mal alle, die sich mit Aktien vielleicht noch nicht so auskennen, das auch mal zu teilen, denn wir müssen heute über die Rente sprechen. Es ist ja gerade viel im Umbruch. Auf den ersten Blick sieht das gut aus. Generationenkapital, Aktienrente. Das war ja vor 5 Jahren, waren das ja noch römische, spanische Dörfer, wie sagt man. Also das war ja in der deutschen Landschaft überhaupt gar nicht vorstellbar. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Trotzdem, ist das ein guter Weg? Haben wir schon was geschafft? Wo stehen wir da gerade? Vielleicht zu Beginn meine Einschätzung. Aktienrente und Co., Aktienkultur.
Ja, also eine allgemeine Einschätzung, wo wir da stehen, ist folgende in einem Satz zusammengefasst. Wir stehen an einem sehr traurigen Punkt. Zumindest gibt es unter den regierenden Parteien und allen Parteien im Bundestag zumindest relativ zu von vor 5 Jahren oder 15 oder 20 Jahren, da hast du recht, ein sich allmählich entwickelndes Bewusstsein bei einigen Parteien, zumindest der Hälfte der 6 im Bundestag vertretenen Parteien, würde ich selbst das bezweifeln, wenn man tiefer bohren würde. Ein allmählich entwickelndes Bewusstsein dafür, dass es so nicht weitergehen kann mit der gesetzlichen Rentenversicherung, überhaupt mit der Altersvorsorge, die vom Staat irgendwie gefördert wird oder organisiert wird, wie die gesetzliche Rentenversicherung.
Die auf der Intensivstation liegt, da braucht man ja
genau, nicht. Genau, also die gesetzliche Rentenversicherung brauchen wir heute gar nicht diskutieren. Die liegt auf der Intensivstation. Die wird in Zukunft auf lange Sicht Generationenkapital hin oder her nur noch eine, sagen wir mal so, Grundversorgung, die halt vielleicht oberhalb des Bürgergeldes oder früher Hartz IV angesiedelt ist, aber eben so gestaltet sein wird von der Höhe her, dass diejenige, die nichts hat außer der gesetzlichen Rentenversicherung bei Eintritt in die Rentenphase, ihren Lebensstandard deutlich absenken wird müssen. Und das wollen wir natürlich nicht, das kann ja nicht das Ziel sein, sondern es muss ein System her, in dem gewährleistet ist, dass die es wollen und können vom Grundsatz her, also jeder normale Arbeitnehmer zunächst mal fällt in diese Gruppe, vom Staat nicht darin behindert werden, dafür zu sorgen, dass man im Alter so viel Vermögen aufgebaut hat, dass man seinen gewohnten Lebensstandard für die dann folgenden 20, 30 und vielleicht noch mehr Jahre auch halten kann. Und das mit den jetzigen Systemen und steuerlichen Förderfaktoren, die wir in Deutschland haben, wird das nicht annähernd erreicht werden. Und ich bin pessimistisch, ob wir jemals dahin kommen, muss ich gestehen.
Wir wollen aber heute nicht nur meckern und auch nicht nur pessimistisch sein, sondern wir wollen auch über Lösungen sprechen. Also es gibt ja Länder, kann ich glaube ich schon mal verraten, wird sich der eine oder andere schon denken, die USA machen es deutlich besser. Da wollen wir heute auch drüber sprechen, mal uns anschauen, was machen die da eigentlich konkret und könnte man das auch bei uns umsetzen, um Aktienrente, Generationenkapital kurz abzuschließen. Also es ist einfach zu wenig, oder? Also man man müsste jetzt eigentlich mit dem Holzhammer kommen, man kommt aber eher mit dem Zahnstocher.
Ja. Also das Generationenkapital, so ist ja eigentlich der richtige Begriff, ist eine nette Sache und ich will das auch nicht grundsätzlich verdammen. Also es ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Selbst ein Tropfen auf einen heißen Stein ist besser als kein Tropfen, aber er wird also maximal verhindern und dafür ist das Generationenkapital ja auch gedacht, dass die Beiträge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber also noch drastischer steigen, als sie es ohnehin schon in den letzten 20 Jahren getan haben, dass dieser Anstiegstrend ein bisschen verlangsamt wird, nicht gestoppt wird, ein bisschen verlangsamt wird. Also ich glaube, da könnte man jetzt ein eigenes Video draus machen, aber das Generationenkapital ist ja der Tropfen auf den heißen Stein. Gut gemeint, wird uns aber als isolierte Maßnahme nicht helfen, nicht retten.
Vielleicht mal ganz kurz ein Gedanke dazu, du hast es gerade schon schön ausgeführt. Da gibt es ja viele Hochrechnungen, wie das reinschlagen wird, also wie hoch die Belastung dann auch für die Arbeitnehmer wird. Machst du dir da Sorge, dass das irgendwann dann mal so ein Kipppunkt kommt, dass viele sich, die machen sich ja jetzt schon Gedanken, dann irgendwann sagen, ja, ich will mir das jetzt einfach nicht mehr leisten. Es gibt ja auch andere Länder, die Welt ist groß. Also das kann doch auch für eine Volkswirtschaft dann irgendwann mal ein Riesenproblem werden, oder?
Absolut. Es wird, also wenn halt 20 und mehr Prozent, 30%, wenn man Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge, die ja schlussendlich alle der Arbeitnehmer bezahlt. Mhm. Ne? Ob die eine Hälfte vorher vom Arbeitgeber sozusagen von meinem Bruttogehalt abgezogen wird und separat an den Staat überwiesen wird, das ist mein Geld. Mein Geld. Also da sind wir ja derzeit bei circa 20% für die gesetzliche Rentenversicherung. Und das wird weiter steigen, Generationenkapital hin oder her. Und dann kommt irgendwann mal, da hast du völlig recht, das anzudeuten, so ein Kipppunkt, wo das System einfach, also zu viele Bürger sagen, ich will mir das nicht mehr antun. Ne? Ich will nicht... 200 Tage im Jahr von 365 nur arbeiten für den Staat, für andere, wenn gleichzeitig das, was der Staat liefert im Sinne von Infrastruktur, im Sinne von Bildungseinrichtungen, man denke nur an PISA und so weiter, immer schlechter wird. Ja? Also da kommt irgendwann Kipppunkt im Sinne von gesellschaftliche Konflikte, Verteilungskonflikte, von dem ab an es dann ganz, ganz übel werden wird. Da sind wir sicher noch ein paar Jahre entfernt, aber die Politiker, die sich über sowas nicht Gedanken machen, die sollten sofort abgewählt werden. Ja.
Lösungen gibt's ja. Jetzt klingt das natürlich erstmal einfach Aktien, aber da werden wir gleich noch drüber sprechen. Also es kann sicherlich eine Lösung sein. Wollen wir uns vorher vielleicht mal kurz anschauen, wie gerade das ganze Bild sich darstellt. Denn es gibt ja schon Förderungen für Vermögensaufbau. Es gibt ja natürlich nicht nur Aktien, es gibt ja auch noch andere Formen. Das ist ganz interessant, was du mitgebracht hast, dass wir uns einmal anschauen, wo wird eigentlich gefördert, wo wird nicht gefördert. Und da gibt es ja wirklich krachende Unterschiede. Dass
genau,
wir uns
ja.
mal angucken, also, wo wir da eigentlich stehen.
Es gibt im Grunde genommen zwei Hauptformen, wo der Staat außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung die Vermögensbildung, den Vermögensaufbau, die Altersvorsorge von Privathaushalten fördert im Sinne von Steuervergünstigungen und vielleicht Zuschüssen. Das eine ist die betriebliche Altersvorsorge. Die kann natürlich definitionsgemäß nur Arbeitnehmern zugutekommen oder zumindest Menschen, die mal zeitweilig gearbeitet haben. Mhm. Und das andere ist im Grunde genommen Riester und Rürup. Rürup kann man von seiner Bedeutung her komplett vergessen. Riester ist, wenn man das, und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich mich da so echauffiere, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, was Riester bewerkstelligt und was die deutsche BAV, betriebliche Altersvorsorge, bewerkstelligen im Sinne von Endergebnis, Endvermögen, was ein Arbeitnehmerhaushalt dann im Alter von 60, 65, 70 oder sowas erzielt haben wird. Das ist alles Pillepalle, das ist wirklich Kleckern.
Ist bei so Riester so? Was
genau, bei Riester kannst du im Jahr 2.100 Euro steuerbegünstigt ansparen. Ne? Wenn man jetzt, und das ist sozusagen der analytische Blickwinkel, unter dem ich das mir anschaue, mal ein anderes Land hernimmt, bei dem man sich vielleicht das eine oder andere abschauen könnte, die USA, wo bekanntlich das Median, das mittlere Vermögen von Haushalten, von Einzelpersonen oder eben Haushalten in den USA ist heute wesentlich höher als in Deutschland. Ne? Also mit anderen Worten, salopp formuliert, der durchschnittliche Amerikaner ist reicher als der durchschnittliche Deutsche. Ne? Und infolgedessen haben die Amerikaner in dieser Hinsicht ja anscheinend irgendwas richtig gemacht. Ne? Und also Erklärungen, wir hatten ja halt leider den Zweiten Weltkrieg oder sowas, also ich glaube, über 70 Jahre danach oder sowas sollte man solche Erklärungen, glaube ich, nicht mehr bemühen. Ne? Und in den USA, fangen wir mal an, da sind eben diese zwei Schienen, die BAV und das, was die Amerikaner sozusagen als Riester-Äquivalent haben, das IRA, Individual Retirement Account, das sind Düsenjets gegenüber unseren kleinen Propellerflugzeugleien, ne, die wir da haben. In den USA, sagen wir mal, also die deutsche BAV, die ist kompliziert. Es gibt 4 Umsetzungswege, ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Das Ergebnis ist enttäuschend. Das hat auch vor kurzem ein Analytiker, ein Finanzanalyst, Sven Ebert von Flossbach von Storch, in einem exzellenten Artikel schon geschildert. Das System, diese 4 Umsetzungswege der BAV, und das häufigste ist dann die fondsgebundene Lebensversicherung, die ist sozusagen ausgelagert. Mhm. Die sind unglaublich kompliziert. Es besteht kein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern. Die Arbeitnehmer insgesamt nutzen es im Vergleich zum Beispiel wieder zu den USA einfach sehr gering. Und das erzielte Endvermögen ist lapidar. So, fangen wir mal mit den USA an. Also schon allein im Sinne von, wir reden hier nicht von irgendeinem theoretischen Wolkenkuckucksheim, sondern von einem System, das seit Jahrzehnten in einem anderen Industrieland etabliert ist, funktioniert, dessen Ergebnisse wir sehen und beobachten und messen können. Und wir in Deutschland bräuchten überhaupt nicht das Rad neu erfinden oder irgendetwas probieren, was man nicht weiß, wie es dann am Schluss rauskommt, sondern wir bräuchten einfach nur bei unseren Nachbarn, wenn man so will, einfach mal schauen, was machen die, und uns das abschauen, was dort gut funktioniert. Und die amerikanische BAV-Lösung nennt sich 401k. 401k, das haben sicher einige, die heute zuschauen, schon mal gehört. Das ist einfach ein individuelles Konto oder Depot, das ein Arbeitnehmer bei einer Finanzinstitution hat, und er kann da hinein sparen, solange er Arbeitnehmer ist, jedes Jahr bis zu $23.000 im Jahr aus seinem eigenen Gehalt. Ne?
Aus dem Gehalt nehmen, ich kann nicht einfach irgendwo aus dem Bestand nehmen.
Diese Einzahlung erfolgt aus dem Bruttogehalt, also aus dem unversteuerten Gehalt. Man spricht hier in diesem Zusammenhang vom Grundsatz der nachgelagerten Besteuerung. Also erst bei der Entnahme, die dann so ab etwa dem 60. Lebensjahr, 59,5. Lebensjahr, frühestens erfolgen darf, also die nicht bestrafte Entnahme.
Also so lange muss ich drin lassen.
Genau. Man kann das Geld auch vorher rausnehmen, aber dann muss man sozusagen vereinfacht formuliert die Steuervorteile, die man bekommen hat, wieder abgeben in dem Anteil, in dem man vorher entnahm. Nimmt. Aber diese vorherige Entnahme, die ist, glaube ich, jetzt irrelevant. Wir reden ja hier von Altersvorsorge, ne? Und ab etwa dem 70. Lebensjahr spätestens muss ich Entnahmen tätigen. Also das ist nicht für reiche Leute gedacht, die dann Millionen anhäufen. Und wir reden hier tatsächlich von potenziellen Millionen und das dann vererben. Sondern selbst die müssen, das ist der Grundgedanke dabei, dann ab 71 etwa anfangen, Entnahmen zu tätigen. So.
Es gibt ja immer mehr Millionäre, da gab es ja eine Schlagzeile. Also das scheint zu laufen auf jeden Fall.
Und du kannst allein mit einem 401k Millionär werden, also mehrfacher Millionär sogar, wenn du genug einzahlst. Also die $23.000 im Jahr kannst du als Arbeitnehmer maximal einzahlen, also steuerbegünstigt einzahlen. Und dein Arbeitgeber, wenn er als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt erscheinen will, kann bis zu 200% dieses Beitrages von dem, was du zahlst, matchen, sozusagen auch noch einzahlen.
Dann wäre ich beim Dreifachen.
Genau, dann wärst du 23.000 du, 46.000 maximal dein Arbeitgeber, wären wir bei 69.000. Und angenommen, du zahlst das 45 Jahre lang ein, 45 Jahre mal 69.000, es gibt etwa 3 Millionen. Und dabei sind ja die Erträge noch gar nicht berücksichtigt. Ne? Klar, ich habe jetzt eine sehr optimistische Rechnung vorgenommen, also 45 Jahre wird nicht jeder einzahlen und auch nicht jeder wird und so weiter. Aber Staat ist
30 Jahre mal 23.000 bin ich schon weit über 500.000 und das ist ja ohne Rendite.
Genau, also ohne Rendite. Und in dein Depot kannst du reinnehmen, was du willst. Da musst du nicht irgendwelche schwachsinnigen, kapitalgarantierten Riester-Produkte wählen mit extrem hohen Kosten, sondern du kannst den spottbilligen Vanguard S&P 500 ETF mit, ich weiß nicht was, 1, 2, 3, also 0,1 Prozent oder weniger Kostenbelastung pro Jahr da reintun oder was auch immer du
willst. Gibt es irgendwelche Risikobegrenzungen? Also man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, ach, ich mache All-In Nvidia. Also das geht nicht. Man muss schon... Doch,
du kannst auch Einzelaktien reintun.
Ne? Aber gibt es da irgendwie eine gewisse Vorschrift, dass man dann, weil sonst kann das ja natürlich auch riskant werden.
Also es gibt sicher Begrenzungen, aber im Rahmen des allgemein üblichen sozusagen Kapitalmarktmenüs, was es gibt an ETFs, an Einzelaktien, einzelnen Anleihen, gibt es keine Begrenzungen. Du könntest jetzt sogar Krypto reintun, weil bekanntlich Kryptoanlagen inzwischen als ETFs in den USA zugelassen sind für den Vertrieb an Privatanleger und so weiter. Also im Prinzip kannst du jede Art von Wertpapier da reinlegen. Kann sein, dass es irgendwelche, sagen wir mal, für doppelt geleveragte Zocker-Zertifikate, die in den USA sowieso nicht grundsätzlich anders als in Deutschland und Privatanleger frei vertrieben werden dürfen, dass es nicht geht, weiß ich jetzt nicht.
Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass die Leute auch selber bestimmen können, was dann natürlich auch schon einen sicherlich nicht abschreckt, wenn ich dann vorher weiß, ich muss mich da irgendwelche Sachen beugen, wo ich eigentlich weiß, das ist schon ein Produkt, was ich für Schwachsinn halte, genau. Dann...
Und jetzt zum Steuervorteil, und das ist abgesehen von den absoluten Höhen, über die wir gerade gesprochen haben, ist der zweite Knaller. Ne? Dividenden und Zinseinkünfte werden nur nachgelagert besteuert. Also das hatten wir ja vorhin schon. Mhm. Also wenn du die dann entnimmst, ab dem circa 60. Lebensjahr, musst du die dann erst besteuern. In der Zwischenzeit konnte sich dieses nicht versteuerte Kapital natürlich schön entwickeln. Also Warren Buffett nennt es ja diese nachgelagerte Besteuerung, die sich aus Buy and Hold auch ergibt, zinsloses Darlehen vom Staat. Mhm. Also Zinsen und Dividenden nur nachgelagert besteuert. Toll. Capital Gains, Wertsteigerungsgewinne, die bei Aktien ja viel bedeutender sind, zwei Drittel, drei Viertel des Gesamtreturns auf lange Sicht ausmachen, die sind komplett steuerfrei. Komplett steuerfrei. Mhm. Nochmal, komplett steuerfrei. Ja. Denk dir das mal in Deutschland. Also das ist lustig.
Da wäre was los.
Ja, und... aber die USA sind ja nicht das einzige Land, das sowas gewährt. Ne? Aber wir bleiben jetzt mal bei den USA. Und da kann man halt einfach sehen, dass du das nämlich erreichen kannst, was ich eingangs sagte, wenn du diszipliniert dein ganzes Leben nichts anderes tust, als nur in diese 401k einzahlst und da bereit bist, ein bisschen Konsumverzicht zu leisten. Und wenn dein Arbeitgeber, der für den ist das freiwillig, so eine Lösung nicht anbietet, dann gehst du halt zu einem anderen Arbeitgeber. Ne? Alle mittleren oder großen Unternehmen bieten das an, weil sie sonst auf dem Arbeitsmarkt nicht wettbewerbsfähig wären. So. Und das ist einfach klotzen und nicht kleckern, wie in Deutschland. Und das Ergebnis sehen wir ja an dem höheren Vermögen, Durchschnittsvermögen des durchschnittlichen Amerikaners. Ne? Und dass in den USA auch Probleme bestehen, was jetzt sozusagen soziale Probleme bestehen, das ist klar. Das hat noch niemand bestritten, dass es keine gute Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung gibt in dem Sinne, wie wir sie in Europa haben. Das ist ein Riesenproblem in den USA. Ich will jetzt nicht alles schönreden dort, aber über diesen speziellen Teil, nämlich die Förderung des Staates der privaten Vermögensbildung über liquide Anlagen, also alles, was man auf dem Bankkonto oder Depot tun kann, so dass Menschen selbstbestimmt mit ihrem eigenen Geld dafür sorgen können, normale Menschen, nicht Millionäre, normale Menschen, dass sie im Alter ihren Lebensstandard halten können und vielleicht sogar erhöhen können, ne? Dass sie auch eventuell was vererben können. Das ist in den USA ganz klar allein schon durch die BAV-Lösung 401k gewährleistet. Aber dann kommt ja noch was dazu, nämlich das Individual Retirement Account, das IRA, was eher so das Äquivalent zum deutschen Riester ist.
Da sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber. Schauen wir uns noch an. Eine Sache, die jetzt bestimmt noch in den Kommentaren wieder kommt, wenn man sagt, ja, schauen wir auf die USA, die machen das richtig, warum machen wir das nicht? Dann kommt ja gerne, ach, willst du amerikanische Verhältnisse? Also es fordert ja keiner, dass deswegen unsere Krankenversicherung schlechter werden muss. Also das ist auch eine wirre Logik, oder? Dass man immer sagt, man kann sich ja eine Sache anschauen, die gut machen, die könnten wir implementieren, deswegen muss ich ja nicht automatisch die schlechten mit übernehmen.
Also, genau, ja.
Was spricht dagegen, das zu machen bei uns? Also hast du da irgendwelche Gründe gefunden? Gibt es irgendwelche ja, gibt es irgendeinen Grund, der dagegen spricht, oder gibt es irgendwelche Nachteile, irgendwas, was man übersieht?
Also im Prinzip gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu übernehmen. Aber die tatsächlichen Gründe, die natürlich da sind, sind folgende, dass eben mindestens die Hälfte der im Bundestag vertretenen 6 Parteien, ich würde jetzt mal sagen, eine tiefe genetisch bedingte Aversion gegen jede Art von marktwirtschaftlicher Lösung haben. Na, wenn die Marktwirtschaft für alles Übel auf dieser Welt, von Armut bis Klimawandel und Umweltverschmutzung und Kinderarbeit verantwortlich gemacht wird, dann ist ja klar, dass solche Lösungen, die schlussendlich kapitalmarktbasiert sind, also marktwirtschaftsbasiert sind, bei solchen Politikern im höchsten Maße verdächtig sind und deswegen auch nie gepusht wurden und bis zum heutigen Tage nicht wirklich gepusht werden. Diese Politiker haben einfach nicht begriffen, dass in den letzten 250 Jahren, seit die industrielle Revolution eingesetzt hat und der Feudalismus, also von Gottes Gnadentum, wo Kirche und Aristokratie alles bestimmt haben, also wo praktisch der moderne, in den westlichen Ländern, der eine moderne Gesellschaft allmählich entstand, in der die Grundrechte und Bürgerrechte und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Freiheitsrechte erstmalig entstanden und eben die industrielle Revolution durch Rationalismus, durch Wissenschaft und so weiter. Und in diesen 250 Jahren hat die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, einen unglaublichen Wohlstandsgewinn produziert für die Menschheit, auch für die ärmere Hälfte der Menschheit.
Ja, man muss ja nur auf die Zahlen schauen.
Ja, man braucht nur, und das muss ich doch einfach mal kapieren, und ich sollte das in meine sozusagen Parteigrundsätze, in meine Satzung reinschreiben, damit jedes Mitglied daran gebunden ist, anzuerkennen, dass ohne marktwirtschaftliche Lösungen geht's nicht. So, das ist der eine Grund, also einfach ideologische Aversion von den sehr vielen Politikern in Deutschland. Und der zweite Grund ist natürlich, dass solche Lösungen, wie wir sie jetzt gerade im Schnelldurchgang besprochen haben, das Steueraufkommen, das Steuereinkommen des Staates natürlich reduzieren. Ist ja klar, jeder Steuervorteil bedeutet, ich besteuere irgendeine Sache weniger, als ich sie besteuern könnte zum Beispiel. Und das wollen halt Politiker nicht, weil sie ja...
Aber sie wollen ja 115 Milliarden, sind es jetzt, glaube ich, schon in diesem Jahr, Steuern ins Rentensystem packen, weil das ja sonst schon zusammenbrechen würde. Und das wird ja immer mehr. Also das ist doppelte Buchführung, wie nennt man
das? Also das gesetzliche Rentenversicherung, es war gut gemeint, aber zwei Wirtschaftsnobelpreisträger vom ganz linken politischen Spektrum und vom ganz rechten oder rechten politischen Spektrum, Paul Samuelson der Erste und Milton Friedman der Zweite, haben das umlagefinanzierte Rentensystem, was es so gut wie in jedem westlichen Land gibt, nur in keinem anderen westlichen Land hat es so eine Größenordnung wie bei uns. Also existieren tut es grundsätzlich fast überall. Aber bei uns war es halt die Vollkaskoversorgung als solche gedacht und gebaut. Das ist ein Ponzi-Scheme, ein Schneeballsystem, rein ökonomisch betrachtet. Diejenigen, die jetzt einzahlen, finanzieren diejenigen, die jetzt daraus Entnahmen bekommen. Das ist die allgemeine theoretische Definition eines Schneeballsystems. Ich meine das jetzt nicht kritisch. Wir werden die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin in der Zukunft haben, und sie ist wertvoll, und sie hat für die bestehenden Rentner und früheren Rentnergenerationen unheimlich ökonomisch attraktive Renten produziert. Aber aufgrund eben Demografie, aufgrund mangelndem Wirtschaftswachstum, also Demografie, Stichwort Überalterung der Gesellschaft, geringe Geburtenrate und auch immer weitere Einführung von Wahlgeschenken durch unsere Politiker, also mit anderen Worten Menschengruppen, die eigentlich nie eingezahlt haben, wurden an dem System beteiligt. Ich finde das auch nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist halt ein wirtschaftliches Problem. Ja? Und wenn man das alles zusammennimmt, dann war klar, dass so ein System irgendwann mal an seine Grenzen kommt. Und das deutsche Rentensystem ist ja schon insolvent. 100 Milliarden plus werden jedes Jahr aus Steuermitteln reingeführt, sonst wäre es pleite.
Und man rechnet ja damit, dass es immer mehr wird. Das ist ja das Absurde. Also man sieht da ja eigentlich eine Katastrophe. Ja, man weiß es ja, aber man...
Es ist wie Titanic fährt auf den Eisberg zu, aber alle wissen es.
Ja, das ist, und da, wobei viele es vielleicht doch noch nicht wissen. Deswegen habe ich vorher gesagt, auch gerne mal das Video teilen mit Leuten, die vielleicht sich um unwichtigere Probleme Gedanken machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges. Natürlich nicht das einzige, aber ein sehr wichtiges. IRA, was können wir da noch konkret davon
Genau, machen? Das kann man im Schnelldurchgang abhandeln. Also das Individual Retirement Account, das also jeder Amerikaner, dazu muss man jetzt nicht Arbeitnehmer sein, nutzen kann, bedeutet, dass dass 7.000 Dollar im Jahr steuerbegünstigt da einfließen können. Und die werden... ob ich das Geld 20, 30 oder 50 Jahre da drin lasse, erst nachgelagert besteuert. Da gibt es keine laufende Besteuerung. Und ich kann jede Art von Wertpapier da reintun. Amerikanische Staatsanleihen, Hochzinsanlagen, Aktien-ETFs oder Einzelwerte. Und 7.000 Dollar im Jahr ist halt was anderes als 2.100 in Deutschland, die dazu auch noch in vollkommen fehlkonstruierten Hochkostenprodukten à la Riester-Sparprodukte investiert werden muss, wo selbst wenn ich voll ausschöpfen würde, nichts dabei rauskommen kann. Ne? Und wenn jetzt in den Diskussionen, es heißt ja, im Jahr 2024, zweite Hälfte 2024, soll der Bundestag irgendeine sozusagen verbesserte Art von Riester oder Aktienrente oder wie auch immer, ich spreche jetzt nicht vom Generationenkapital, sondern echte individuelle Altersvorsorge beschließen. Und da heißt dann ja, wir werden die bestehenden Freibeträge und so weiter deutlich erhöhen. Ja, was, also mehr ist meines Wissens da nicht bekannt. Was heißt das? Von 2.100 auf 4.200? Das wäre schon eine 100% Erhöhung. Dann sind wir aber im Vergleich zu den Amis immer noch klein, ne? Und die USA ist nicht das einzige Land. Ich habe 17 Jahre meines Lebens im Ausland verbracht, in mehreren anderen Ländern, auch außerhalb Europas. Also diese gefräßige Raupenmentalität, die der deutsche Staat hat, die gibt's halt kaum irgendwo sonst, ne? Wie in Deutschland. Also immer noch mehr vom Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, das, was Leute halt produzieren, schnappt sich der Staat und verteilt das dann halt an seine bevorzugten Wählergruppen.
Also wir brauchen eine Rentenrevolution. Anders kann man es nicht ausdrücken.
Genau, oder? Ja. Und
eigentlich liegt alles auf dem Tisch.
Eigentlich liegt alles auf dem Tisch.
Weniger, das macht es noch ärgerlicher eigentlich.
Aber es gibt einen Bereich, in dem der Staat erstaunlich großzügig ist mit der Förderung von privater Vermögensbildung. Das ist eigentlich die Ironie an dieser ganzen Geschichte. Wir haben es eigentlich schon im Haus irgendwo. Und das ist der zweite Aspekt, der andere Blickwinkel an diese ganze Geschichte. Wie fördert dieser Staat den privaten Vermögensaufbau und die private Altersvorsorge?
Lass uns da mal drauf blicken. Also die Aktien sind es nicht.
Aktien und liquide Vermögensformen sind es nahezu also in Deutschland nicht. In der Schweiz sind bekanntlich, kleiner Exkurs noch kurz zum Schluss, zur Schweiz, in der Schweiz sind Wertsteigerungsgewinne von Aktien, Capital Gains, wenn die Aktien oder die Aktien-ETFs im Privatvermögen liegen, steuerfrei. Ne? So wie das ganz früher auch mal in Deutschland der Fall war. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn man sich die private Vermögensbildung von Privathaushalten anschaut, dann kann das vereinfacht gesagt, ich meine jetzt nicht die gesetzliche Rentenversicherung, über drei Wege erfolgen. Ne? Es gibt natürlich noch mehr, aber die wichtigsten drei sind das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, liquides Vermögen, also Bankguthaben und alles, was man auch im Bankdepot tun kann. Der zweite Weg ist der Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie. Eigenheim. Für mich ist jetzt jede Art von Selbstgenutzer Wohnimmobilien ein Eigenheim, auch Wohnungen. Und der dritte Weg wären vermietete Immobilien. Ich kann mir ja als kleiner Arbeitnehmer auch eine vermietete Immobilie theoretisch kaufen und damit dann meine Altersvorsorge aufbauen. Bleiben wir mal kurz bei der selbstgenutzten Wohnimmobilie, um es nicht zu kompliziert zu machen, die ja auch viele Menschen betrifft und jeder kann sich was darunter vorstellen und 80% selbst aller Mieterhaushalte, das ist mehr als die Hälfte aller deutschen Haushalte, geben an in Umfragen, dass sie an sich Eigenheimbesitz anstreben. Mhm. Ob sie es dann tatsächlich tun oder schaffen, ist eine andere Frage. Ne? Eigenheim, also Vermögensbildung über die Route Eigenheim, selbstgenutzte Wohnimmobilien, wird in Deutschland ungeheuer gefördert. Ne? Fangen wir mal an mit den größten einzelnen Steuervorteil, den ein Eigenheim hat. Nämlich die Tatsache, dass der laufende Ertrag dieses Eigenheims vollkommen steuerfrei ist. Vollkommen steuerfrei ist. Was ist der laufende Ertrag eines Eigenheims? Der laufende Ertrag ist die nicht gezahlte Miete. Ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. Ne? Deswegen kauft man ja wirtschaftlich gesehen ein Eigenheim. Man will keine Miete mehr bezahlen. Müsste jetzt formal noch ein bisschen präzisieren im Sinne von, meine Instandhaltungskosten muss ich davon abziehen. Ne? Die zahle ich ja als Mieter, jedenfalls nicht direkt. Und der Eigenheimbesitzer hat Instandhaltungskosten. Also es ist die Nettomiete. Damit meine ich die Miete, die ich nicht zahle, weil ich in einem schönen Eigenheim wohne, abzüglich meiner Reparaturkosten, die im Zeitablauf anfallen. Die sind komplett in Deutschland komplett steuerfrei. Wer mal ein Excel rauszieht und ein bisschen rechnen kann und den Barwert dieses Steuervorteils ausrechnet gegenüber der Tatsache, dass man sowas besteuert, der wird auf erstaunliche Ergebnisse kommen, also erstaunlich hohe Barwerte.
Jetzt aber es ist ja sinnvoll, das so zu machen, ja, weil das wäre ja anders wahrscheinlich.
Ja und nein. Also okay. Schauen wir uns ihn mal kurz an. Machen wir ganz zwei schnelle Vergleiche. Ne? Schauen wir uns mal kurz die schöne Schweizer Föderation an. Also unser Nachbarland, in dem bekanntlich einiges ganz gut funktioniert, ne? Die Schweiz. Da gibt es die sogenannte Eigenmietwertbesteuerung. Viele, die heute zuschauen werden, zumindest den Begriff schon mal gehört haben. Und die Schweizer kennen das natürlich sehr, sehr gut. Also wenn du in der Schweiz ein Eigenheim hast, dann legt der lokale Kanton, es gibt 25 Kantone, die sind grob gesagt etwa so groß wie ein deutscher Landkreis, legt eine fiktive Miete für deine Wohnung fest oder dein Haus. Und die wird... Und diese fiktive Miete ist im Wesentlichen orientiert an der Marktmiete. Soll angeblich ein bisschen unter der Marktmiete liegen. Ja? Und die wird in deiner Einkommensteuererklärung, die du jährlich abzugeben hast, deinem Einkommen fiktiv zugeschlagen und auf diese fiktive Miete, die du nicht zu zahlen hast, weil dir das Objekt gehört, hast du Einkommensteuer zu zahlen. Das nennt sich Eigenmietwertbesteuerung. Die Instandhaltungskosten, die ich vorhin schon einmal erwähnt habe, die darfst du steuerlich abziehen. AFA, Absetzung für Abnutzung, also sogenannte Abschreibung, darfst du nicht abziehen. Also es ist nicht genau das gleiche System wie bei einem vermieteten Objekt. Ne? Und Modernisierungsaufwendungen natürlich auch nicht. Ne? Und dieses System gibt es auch in Norwegen und in den Niederlanden. Also es ist gar nicht so abstrus. Es gab sogar mal vor den 1990er Jahren in Deutschland, nur die fiktive Miete war so niedrig angesetzt, dass es nicht ins Gewicht fiel. Ne? Das ist ein faires Steuersystem. Das führt unter anderem dazu, dass die Eigenheimquote, ne, die Homeownership Ratio in der Schweiz noch niedriger ist als in Deutschland. Die Schweiz hat die niedrigste Eigenheimquote der Welt. Mhm. Wir haben auch eine sehr niedrige. Und in der Schweiz ist das einfach so, weil die Schweizer erkennen, dass unter diesem steuerlichen System Eigenheimbesitz jetzt nicht so der große Knaller ist. Ne? Als Lifestyle-Decision, wenn du dir es leisten kannst, dann machst du es, aber finanziell ist es jetzt nicht so der wahnsinnige Knaller, sofern nicht mal eine Phase kommt von sehr starken Wertsteigerungen. Mhm. Ne? Und stell dir mal vor, der Jonas und die Hanna, ein Geschwisterpaar, Zwillingspaar, das jetzt, weil die Eltern gerade beide verstorben sind, beide bei einem schlimmen Verkehrsunfall ums Leben gekommen, und Jonas und Hanna erben jetzt jeder von den beiden 1 Million. Ne? Mhm. Also trauriger Anlass, aber zumindest erben die beiden 1 Million Euro. So. Und jetzt trägt der Jonas, nimmt sich die Million und kauft sich eine Eigentumswohnung am Rande von München. Ne? Allzu groß kann die nicht sein, sonst würde die Million nicht reichen.
Einzimmerwohnung.
Ja. Ein Kredit nimmt er nicht auf, ne? Er will alles aus Eigenkapital bezahlen. Und die Hanna trägt die Million auf die Bank und investiert in einen global diversifizierten Aktien-ETF. Da gibt es ganz tolle Lösungen, auf die ich jetzt nicht eingehe. und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Staat in Deutschland versus der Schweiz Jonas und Hanna steuerlich behandelt. Was ist der laufende Ertrag, den Jonas aus seinem Investment bezieht? Die Miete, die er einspart.
Die er nicht zahlen muss.
In Deutschland muss er die nicht versteuern. Hanna bekommt Dividenden, muss die natürlich voll versteuern mit 26,4%. Und wenn sie Kirchenmitglied ist, noch mehr. Hm? Bleiben wir bei Deutschland. Ne? Jetzt 20 Jahre später verkauft, oder auch nur 2 Jahre später, verkauft der Jonas seine Immobilie. Die ist, sagen wir mal, nach 20 Jahren hat sich die im Wert verdoppelt. Mhm. Ist jetzt nicht so der wahnsinnige Knaller nominal. Aber die ist jetzt 2 Millionen wert. Ne? Und Hannas Depot hat sich auch nach 20 Jahren auf 2 Millionen erhöht. Ne? Sie hat nie was entnommen. Ne? Und unser lieber Jonas zahlt wieder keine Steuern. Und Hanna zahlt auf den Wertsteigerungsgewinn von 1 Million wieder die 26,4% Steuern. Und da kommen sogar noch steuerliche Experten aus dem Bundestag und sagen, selbst das ist nicht genug. Die Abgeltungssteuer ist zu niedrig.
Ja? Persönliche Einkommensteuer, sagst du, ja, wäre doch eine Idee.
Also, und angenommen, Jonas und Hanna verkaufen das Haus und das Depot nicht, sondern vererben es selbst, und da hat der Jonas wieder einen Vorteil, weil ein Eigenheim, das sein Kind weiterhin als Eigenheim nutzt, ist in Deutschland von der Erbschaftssteuer befreit. Wenn Hanna ihre 2 Millionen an ihre Tochter vererbt, hat sie nur einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro. Auf den Rest zahlt die Tochter Erbschaftssteuer. Und diese Steuerfreiheit von dem Eigenheim, das Jonas an seinen Sohn oder seine Tochter vererbt, die ist außerhalb des Freibetrags. Also ein Eigenheim hat einen Sonderfreibetrag sozusagen. Das ist im Prinzip komplett steuerfrei. Also der Staat benachteiligt Menschen, die ihre Vermögens, der deutsche Staat benachteiligt Menschen, die ihre Vermögensbildung über liquide Anlagen organisieren wollen oder müssen, ich betone hier bewusst müssen, denn nicht jeder hat das Eigenkapital, um überhaupt eine Immobilie finanzieren zu können, und nicht jeder hat ein ausreichend stabiles Einkommen und ausreichend hohes Einkommen, um eine Immobilie erwerben zu können auf Kredit. Aber dieser Jedermann, der kein hohes und stabiles Einkommen hat, der kann ja zumindest noch in liquide Anlagen einzahlen, ein Freiberufler zum Beispiel. Und diese krasse Ungleichbehandlung, die widerspricht Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, Gleichbehandlungsgrundsatz.
Ich wollte gerade sagen, ist das Diskriminierung?
Also das ist die brutalste Diskriminierung, die ich mir steuerlich vorstellen kann. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass Eigenheimbesitzer in Deutschland so zur Kasse gebeten werden sollen. Das sage ich ausdrücklich nicht. Ich sage, wir sollten die Sachen so lassen, wie sie sind. Mhm. Wie das Menschen sind, die ihre Vermögensbildung über liquide Anlagen tätigen müssen. Ich sage, der Staat sollte endlich mal Steuergerechtigkeit herstellen. Und Menschen, die mit liquiden Investments Vermögensbildung betreiben, im Wesentlichen so steuerlich behandeln wie Immobilieneigentümer. Und das ist halt einfach krass nicht der Fall. Ich rätsle ehrlich gesagt, warum diese also wirklich schlimme und üble Form der Steuerungerechtigkeit, der Ungleichbehandlung und eigentlich der Verletzung von einem Grundgesetzartikel, einem der wichtigsten Grundgesetzartikel, thematisch so eine geringe Rolle spielt in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion.
Wichtig, dass du uns das heute gezeigt hast, weil ich glaube, es ist ja selten, dass man das so komprimiert kriegt, und die meisten haben das wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, weil man hat da mal hier was, Fetzen, da ein Fetzen, aber dass man das mal so kontrolliert, komprimiert zusammenbringt, ist ja wirklich augenöffnend, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir über die Vorabpauschale noch gar nicht gesprochen. Das wird ja auch, also es gibt ja auch noch viele andere steuerliche Mätzchen, die man, wenn man jetzt ETFs hat zum Beispiel, ertragen muss, dass dann ja mittlerweile nicht Gewinne, sondern fiktive Gewinne besteuert werden. Also gibt's ja schon seit 2018, glaube ich, aber ist ja jetzt schlagend geworden, weil es wieder Zinsen gibt. Also kann man sagen, Immobilienbesitzer werden fair behandelt, zu gut behandelt, auf jeden Fall deutlich besser behandelt als
Aktionäre und Co. Also ich denke, wir alle sind vom Grundsatz her dafür, dass der Staat um die Daseinsvorsorgepflicht, die er hat, in einem westlichen, modernen Gemeinwesen, erfüllen zu können, Steuern erheben muss. Ich bin natürlich nicht für einen Nullsteuerstaat. Aber das allererste ist mal, dass es irgendwo eine Grenze gibt. Eine Grenze gibt. Und wir sind wahrscheinlich schon über diese Grenze hinaus. Ich fange jetzt gar nicht nochmal ein Thema an, dass alles, was wir versteuern, ja vorher schon mal versteuert wurde. Also, dein Lohn und Gehalt wurde vorher schon mal besteuert. Das investierst du jetzt, dann wirst du es noch mal besteuern. Also und dann irgendwann mal das, was du nicht verbraucht hast, auch beim Verbrauch fällt ja Mehrwertsteuer an. Das, was du nicht verbraucht hast, kriegt dein Kind oder sowas und noch mal fällt Steuer an. Also wir haben die ewige doppelt, dreifach und mehrfach Besteuerung. Also immer mehr die gefräßige Raupe Staat greift zu. Und klar, also irgendwo muss es Mehrfachbesteuerung geben, kann man nicht ganz vermeiden, muss es generell Steuern geben. Aber ich denke mal, wir sind schon sehr nahe an der erträglichen Obergrenze. Und es gibt leider eben kein Bewusstsein seitens der Politiker, der führenden Politikerkaste, dass das so ist. Und andere Länder, das haben wir ja jetzt gesehen, machen das anders und behandeln ihre Bürger fairer und besser. Und innerhalb des ganzen Themas gibt es eigentlich in Deutschland eben noch dieses Spezialproblem der, kann mich da nur wiederholen, leider krassen Ungleichbehandlung von Menschen, die ihre Vermögensbildung über den Weg A versus über den Weg B organisieren. Und ganz besonders bitter ist das, finde ich, da die Menschen, die diese Vermögensbildung über den Weg B, nämlich Liquideanlagen, organisieren, die schließen den ärmsten Teil der Bevölkerung mit ein. Nämlich, wenn ich Immobilien fördere, steuerlich, über die Dinge, die ich jetzt genannt habe, also die ganzen Steuerfreiheiten, die es vor allen Dingen für selbstgenutzte Wohnimmobilien gibt, dann gibt es noch die Förderkredite der KfW und der Bundesländer, also zinsverbilligte Kredite, die auch sonst noch viele Vorteile haben. Also auch noch, da geht auch staatliches Geld drauf, um diese subventionierten Kredite sozusagen zu finanzieren. Es ist halt so, aufgrund vieler Faktoren, auch der Klumpigkeit von Immobilien, ich kann mir halt eine Immobilie nicht über 50 Euro im Monat erwerben, wie einen ETF-Fonds-Sparplan, sondern ich muss gleich ein paar hunderttausend Euro, so viel wird es heutzutage ja realistischerweise sein, auf den Tisch legen, entweder mein eigenes Geld oder Mischung aus eigenem Geld plus Kredit.
Und das ist ja auch noch ein Faktor, dass es unerschwinglicher geworden ist. Also das ist ja auch dass Immobilien, da haben wir eine massive Vermögenspreisinflation. Da kann ich beim Aktienmarkt ja, wie du sagst, relativ, da kann ich ja mitverdienen. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht viel Geld habe, bei den Immobilien wird es schon deutlich schwerer, da mit dabei zu sein.
Und nicht jeder kann eben, vor allen Dingen die einkommensschwächere Hälfte der Bevölkerung, ein paar hunderttausend Euro auf den Tisch legen. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann geh doch zur Bank. Nein, wenn ich halt ein moderates Einkommen habe, oder ein instabiles Einkommen. Viele Freiberufler verdienen eigentlich nicht alle ganz ordentlich, aber wenn die zur Bank gehen und sagen, möchte mir eine nette Immobilie für 1 Million kaufen, ich brauche 800.000 Kredit, dann sagt die Bank, ja, dein Einkommen ist ja, in einem Jahr ist es 200.000 und im nächsten Jahr ist es nur 20.000. Das wäre im Schnitt 110.000, auch nicht schlecht, aber diese Schwankungen sind so hoch, dass wir als Bank sagen, ja, lieber Franz oder liebe Franziska, da hast du nicht genug Bonität. Also ich war lange genug im Kreditgeschäft, 24 Jahre lang. Ich weiß, wie Bonitätsprüfungen funktionieren. Also Tatsache ist eben, dass der einkommensschwächere Teil der Bevölkerung sich sehr, sehr schwer tut, Immobilieneigentum zu erwerben. Und das ist dann besonders traurig, also doppelt bitter, dass die Vermögensbildungsform, die eigentlich sowieso dem Einkommen, der einkommensstärkeren Hälfte der Bevölkerung tendenziell nur zugutekommt, die wird gefördert vom Staat oder sehr gefördert, relativ stark gefördert. Und die andere Art der Vermögensbildung, die eigentlich jeder, der 10 Euro im Monat übrig hat, durchführen könnte, die wird relativ nicht gefördert. Also das kann es doch nicht sein.
Und der Treppenwitz, man sieht es ja auch an der Eigenheimquote, die ist ja in Deutschland sehr niedrig. Ja. Also da sieht man ja auch, dass die Förderung anscheinend nicht so ankommt, wie sie vielleicht gedacht ist. Oder vielleicht, das vielleicht noch abschließend, glaubst du, sind es eher so zufällige Entwicklungen? Weil da steckt jetzt wahrscheinlich auch nicht der große Plan dahinter, sondern solche Sachen verselbstständigen sich dann vielleicht auch ein bisschen
Die meinst die niedrige Eigenheimquote in Deutschland?
Ja, oder auch, dass jetzt die Immobilien so stark gefördert werden und
ich denke, das ist ja in der Tat also das Ergebnis eines chaotischen Prozesses, Politikprozesses von Politikern, die halt maximal die nächste Wiederwahl im Sinne von was, welche politischen Maßnahmen vertrete ich, schlage ich vor, bringe ich in den politischen Prozess ein und da denkt jeder Politiker, 95% aller Politiker, die ja Berufspolitiker sind, bekanntlich in Deutschland, viele ohne vernünftige Berufsausbildung, die also noch nie vorher was anderes gemacht haben, gar nicht wissen, wie es in einem normalen berufstätigen Teil der Gesellschaft vor sich geht. Also die denken einfach nur, okay, ich muss wiedergewählt werden, das ist in maximal 4 Jahren der Fall. Und alle Dinge, die irgendwo strukturell letztlich unsere Gesellschaft besser aufstellen und gerechter machen würden, wirtschaftlich besser aufstellen und gerechter machen würden, die aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Legislaturperiode umsetzbar sind, die haben von Haus aus, es ist einfach kein Interesse auf Seiten der Politiker. Und wenn das dann noch sozusagen eine Bevölkerungsgruppe, die Rentner oder irgendjemanden, die nicht hinreichend klein ist, benachteiligt, ne, weil häufig, wenn ich irgendeinen Steuervorteil, der ungerecht ist, abschaffe, dann schreit halt diese kleine Gruppe. Mhm. Und deswegen haben wir diesen Stillstand, den es in Deutschland seit Merkel, also ja grob gesagt seit 20 Jahren gibt. Es geht nichts mehr vorwärts. Besitzstandswahrung, Angst vor strukturellen Veränderungen. Das wäre meine Erklärung, warum wir in so einer prekären Situation jetzt sind.
Umso wichtiger dieses Video, Gerd. Herzlichen Dank. Da war wirklich sehr, sehr viel drin. Also ich glaube, da hat heute wirklich jeder, auch der sich mit den Themen schon einigermaßen auskennt, was mitnehmen können. Gerade das Ende fand ich jetzt auch nochmal sehr interessant mit den Immobilien, da diesen ja wirklich detaillierten Einblick. Herzlichen Dank dir. Und ich glaube, ja, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Wenn es die Politiker nicht machen, brauchen sie mehr Druck, auch Leute. Deswegen gerne Daumen hoch, dass möglichst viele das Video sehen und auch gerne teilen. Wie gesagt, da waren halt, glaube ich, so viele Infos drin, die der ein oder andere sicherlich kennen sollte. Gerd, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.